es gibt viele Möglichkeiten, Whisky zu genießen. Also es gibt auch nicht die eine oder gar die einzige richtige. Das gibt es nicht. Es gibt nur die, die dir am meisten Freude bereitet. Allerdings ist es unheimlich spannend, in einem Whisky mehr zu entdecken als den Geruch von Whisky. Ein Glas Single Malt enthält Dutzende verschiedener Düfte. Apfel, Rosinen, Vanille und so weiter. Es lohnt sich daher, ein paar der Tipps und Techniken der Profis abzuschauen. Und einer dieser Profis ist Stefan Penninger. Er ist Edelbrand-Sommelier, Whisky-Produzent und Dozent für Spirituosenkunde. Und zudem ist er sachverständiger Qualitätsprüfer für Spirituosen. Er weiß also, wie man Whisky verkosten muss, um jedes Detail zu erkennen. In dieser Folge zeigt er dir seine Herangehensweise an Whisky, bei professionellen Testungen und bei sich zu Hause auf dem Sofa. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. In den nächsten Wochen erscheinen hier im Whisky-Podcast von Alpha Spirits noch weitere Interviews mit Whisky-Experten. Und von jedem dabei lernst du Tipps, Single Malt Whisky zu verkosten. Und so bekommst du nämlich eine umfangreiche Übersicht und kannst die Tipps für dich herausziehen, die dir am meisten zusagen. Und zudem erhältst du in einer der kommenden Folgen die Chance, an seltene Single Malts zu gelangen. Abonniere daher am besten den Alpha Spirits Whisky-Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Das nur für dich als Empfehlung, bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht. Stefan, wenn ich mir deine Vita so ansehe, dann hast du in den letzten 6 Jahren, muss ich echt sagen, mehr Abschlüsse bzw. Ernennungen bekommen, als die meisten, über ihr gesamtes Leben verteilt. Ich nenne jetzt mal nur ein paar. Da waren zum Beispiel 2017 wurdest du Destillateurmeister, 2018 dann Sachverständiger in der DLG-Qualitätsprüfung für Spirituosen. Ein Jahr später dann gleich, also 2019, dann bayerischer Gewürzsommelier und ein Jahr später dann wieder, also seit 2020 bist du Dozent für Spirituosenkunde und Brandtechnologie am Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie in Berlin. Und nebenher stellst du ja noch in eurem Unternehmen Spirituosen wie Gin und Whisky selbst her. Was ich mich da jetzt frage, wenn man so professionell an Spirituosen, wie jetzt zum Beispiel auch Whisky herangeht, wie das in deinem Fall ist, also wie du das machst, verliert da das Thema dann nicht ein bisschen so an Genuss und an Leidenschaft? Also wird es dadurch nicht irgendwie zu steril und zu sehr akademisiert?
Die Gefahr besteht durchaus. In meinem speziellen Fall würde ich aber sagen, dass das nicht der Fall ist. Und zwar kann ich und können auch die meisten meiner Kollegen da schon sehr gut unterscheiden zwischen, ich muss jetzt tatsächlich sensorisch arbeiten, ich habe eine sensorische Prüfung oder ich bin hier im Unternehmen und muss ein Produkt wahrnehmen, sei es jetzt ein Produkt von uns oder ein Konkurrenzmuster oder so, und dem tatsächlichen mit meiner Frau abends zusammensitzen und irgendwie einen Schluck Whisky trinken oder so. Das können wir schon ganz, ganz gut voneinander trennen. Sensorische Arbeit ist harte Arbeit, ist anstrengend, und wenn man es auf einem gewissen Niveau machen muss, dann kann man auch zum Beispiel nur das machen und muss man auch seine entsprechenden Pausen einplanen und so weiter und so fort. Also der Genuss bleibt, aber wenn man sich auf einen speziellen Fokus dieses Genusses wirklich, wirklich krass verschärft, dann ist es gerade nicht sonderlich angenehm, sondern wirklich harte Arbeit.
Okay, weil du gerade Pause angesprochen hast, wie lange machst du da so Pause zwischen zwei einzelnen Spirituosen, wenn du die jetzt auf professionellem Niveau verkostest?
Also wenn wir eine Qualitätsprüfung haben, dann machen wir tatsächlich verschiedene Blöcke, wo wir, sage ich mal, zwischen 18 und 22 Spirituosen am Stück verkosten. Und da macht man dann schon nach 10 oder 12 mal eine kurze Pause und eben nach so einem Block mit 22, 25 Spirituosen mal eine längere Pause, erstmal so eine halbe Stunde oder so. Das ist jetzt bei Prämierungen der Fall. Bei Prämierungen muss man sich vorstellen, da werden sehr, sehr viele Produkte eingesendet oder angemeldet, und du musst mit einer Gruppe von verschiedenen Sensorikern, also das sind je nach Gruppe immer zwischen 5 und 8, sagen wir mal so, musst du jetzt, sagen wir mal, 40, 43 Spirituosen an einem Tag verkosten. Das geht einfach nur, wenn du eine gewisse Pace einfach vorlegen kannst. Da muss ein Produkt innerhalb von 5, 6, 7, 8 Minuten einfach durchbesprochen und abgenickt und bewertet und auch eingeordnet sein, weil es geht ja nicht nur darum, dass du sagst, okay, Produkt passt oder Produkt gibt bei uns die Note 1 bis 6, sondern du musst auch ganz genau sagen, okay, was ist gut an dem Produkt, was fehlt an dem Produkt, wo hat es Schwächen und wie kann man diese Schwächen auch definieren. Weil derjenige, der das Produkt einsendet, der will ja nicht nur im Idealfall eine Goldmedaille, sondern wenn er keine Goldmedaille hat, dann will er auch wissen, okay, woran kann er arbeiten? Was ist an dem Produkt ein Fehler? Ist es vielleicht aromaarm? Hat es einen Vorlauffehler? Hat es, keine Ahnung, eine andere Charakteristik, die zu dieser Kategorie vielleicht nicht passt? Und das musst du halt alles innerhalb von einer kurzen Zeit definieren. Und dann zack, kommt aber schon die nächste Spirituose daher. Und wie gesagt, das ist das, was es zur harten Arbeit macht. Du konzentrierst dich 2-3 Minuten wirklich auf deine Sinne, also in erster Linie halt auf Geruch und auf Geschmack. Und dann hast du 2, 3, 4 Minuten, wo du sehr stark semantisch arbeiten musst, weil du musst das, was deine deine Sinne dir mitgeteilt haben, musst du halt auch irgendwie noch verbalisieren, damit du in der Gruppe der Sensoriker besprechen kannst, okay, was hast du damit vielleicht für ein Problem oder was findest du toll und was sagen deine Kollegen dazu? Und dann sind die 5 bis 7 Minuten, genau, dann sind die 5 bis 7 Minuten vorbei und dann musst du dich auf eine Note einigen, auf eine Benotung für das Produkt und dann musst du es halt auch noch verbal beschreiben. Genau, dann kommt halt das nächste Produkt daher.
Aber bei der Riesenmenge, also ihr spuckt aus, oder was? Sonst ist ja nach 8, 9 Spiritosen ist ja Schluss mit Objektivität.
Genau. Also das ist vielleicht für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, wenn wir 43 verschiedene Spirituosen probieren an einem Tag, da ist natürlich überhaupt nichts mit Schlucken. Also 0,0. Wir haben alle unsere Spuckbecher, wo dann sozusagen man riecht erstmal rein in das Produkt, man macht sozusagen geruchlich erstmal sozusagen eine Grobanalyse, dann konzentriert man sich auf einen Aspekt dieses Geruchs, zum Beispiel nehmen wir mal Gin und sagt, okay, ich habe hier meine ganz bekannte Wacholdernote, aber da ist irgendeine Zitruskomponente drin, die finde ich interessant. Dann snifft man nochmal rein, also man zieht nochmal einen Schwung Atemluft mit dem sozusagen Produkt an der Nase hoch in die Nase und konzentriert sich genau auf zum Beispiel eben diesen Zitruscharakter. Und so ist erstmal der geruchliche Aspekt und dann legt man sich nochmal was auf die Zunge, dann macht man dasselbe eben mit dem Gaumen und dann spuckt man das Ganze aber wieder aus, weil wenn du da das schlucken würdest, spätestens nach der 3. oder 4. Probe, wäre man alkoholisiert und wäre als Prüfer nicht mehr geeignet.
Definitiv. Und also jetzt bei Prämierungen oder auch bei deiner Arbeit als Dozent für Spirituosenkunde, inwieweit spielt da jetzt dein persönlicher Geschmack noch eine Rolle oder kriegst du das hin, dass du da wirklich komplett nach fachlichen Kriterien beurteilst, also Vorlauf, Nachlauf, Fehler etc.? Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Wir werden auch darauf trainiert, also sozusagen Sensoriker zu werden, also jetzt in unserem Beispiel mal bei der DLG. Das ist ja sozusagen ein Sensorik-Panel, auf das man geschult wird. Das ist ja sogar eine DIN-ISO-Norm, unter welchen Voraussetzungen sozusagen so eine Prüfung stattfinden kann, stattfinden muss und welche Kenntnisse oder welche Fähigkeiten die Prüfer mitbringen müssen. Okay. Genau, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage nochmal vergessen.
Vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Also wie das, ja gut, in gewisser Weise hast du es eigentlich schon beantwortet, aber es ging einfach nur darum, inwieweit du dann deinen persönlichen Geschmack von fachlichen Kriterien trennen kannst.
Ja. Entschuldigung. Genau, also das ist eigentlich relativ gut, weil wie gesagt, man konzentriert sich immer nur auf einzelne Aspekte und diese einzelnen Aspekte geben dann für sich alleine und in der Gruppe dann ein Gesamtbild einer Spirituose. Ob die Spirituose mir selbst jetzt sozusagen geschmacklich zusagt oder nicht, davon kann man sehr, sehr gut abstrahieren, wenn man eben Profi ist, weil sozusagen man hat seine vordefinierten Kategorien. Nach diesen Kategorien entscheidet man, ob eine Spirituose, wie die in diesen Dimensionen abschneidet. Und ob die Spirituose mir persönlich dann zusagt oder ob ich das Produkt abends zu Hause dann trinken würde oder nicht, da denkt man gar nicht so sehr drüber nach. Also ich habe alles schon mal gehabt. Ich habe bei Prämierungen Produkte gehabt, wo ich wirklich sagen habe müssen, okay, das ist wirklich was Interessantes. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Produkt ist, weil das sind natürlich immer Doppelblindstudien. Also man kriegt Produkte mehrfach rein und man weiß nicht, ob das, also welches Produkt das ist, von welchem Hersteller das ist. Und man kriegt auch ein Produkt zweimal hintereinander rein, um sozusagen, also ohne das zu wissen, damit man einfach sehen kann, okay, habe ich das Produkt beim ersten Mal oder hat der Prüfer das Produkt beim ersten Mal genauso bewertet wie beim zweiten Mal. Und da kann man sehr gut von dem eigenen Geschmack abstrahieren, ja.
Okay. Und wie unterscheidet sich jetzt der Whisky bei der Qualitätsprüfung im Vergleich zu anderen Spirituosen?
Prinzipiell ist Whisky also in diesen Qualitätskriterien und so weiter, ist eine Spirituose wie alle anderen auch. Whisky ist halt in seiner Definition klar vorgegeben. Du hast halt den Mindestalkoholgehalt, du hast maximalen Alkoholgehalt von so 56%, also Barrel Strength, Cask Strength, viel darüber hinaus geht ja eh nicht. Und ansonsten, du hast keine Zuckerrohren. Also die Produkte an sich sind relativ stark vergleichbar. Sie werden natürlich noch unterschieden in Single Malt, in Blends, in High Peated, in Irish, in Bourbon und so weiter und so fort. Aber die kommen dann auch immer gruppiert, sodass man immer alle Single Malts quasi hintereinander bekommt und alle Bourbons hintereinander bekommt, alle Rye Whiskys und so weiter und so fort. Damit auch das sensorische Gedächtnis da noch ein bisschen vergleichen kann. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, ich würde jetzt erst einen Single Malt kriegen, dann einen High Peated, dann irgendwie einen Canadian Light Whisky oder so, die sind alle dann nicht so gut vergleichbar. Und dann ist auch die Baseline, die du sozusagen sensorisch auf Gaumen und Nase hast, wäre ein bisschen verschoben.
Klar. Und wenn wir jetzt mal bei dieser Prüfung bleiben, du hast jetzt so aufgelistet, wie so das Panel ist, wie das aufbaut. Aber wenn wir jetzt mal einen einzelnen Whisky anschauen und ihr bewertet den, nach welchen Kriterien macht ihr dann fest, ob das jetzt ein guter oder das ein schlechter Whisky ist?
Prinzipiell, also ich bin jetzt mal ausgebildet auf das DLG Sensoric Panel, das, wie gesagt, das halt eine DIN ISO-Norm ist. Und das funktioniert folgendermaßen, dass wenn ein Produkt fehlerfrei ist, also nach Maßgabe aller 5 Prüfer in dem Panel keinen Fehler hat, dann ist es prinzipiell eine Goldmedaille. Und da wird auch nicht weiter unterschieden, ob sozusagen diese Goldmedaille einem Prüfer sehr, sehr gut gefällt oder ob es sozusagen nicht sein Stil ist, sondern fehlerfrei ist prinzipiell mal Gold. Das ist was die DLG-Prüfung ein bisschen unterscheidet von vielen anderen, die vielleicht noch ein bisschen mehr marketinggetriebenen sind, Prüfungen, wenn dann Doppelgold und Special Selection und so weiter noch ausgeschrieben wird. Da kommt man dann tatsächlich irgendwann in den Geschmacksbereich rein und davon sollte man sich als Prüfer einfach trennen, weil die Geschmäcker sind verschieben und das ist doch dann auch ganz, ganz schwer objektivierbar. Aber zurück zu dem Whisky, zu der Frage. Wie gesagt, wenn wir keinen Fehler an dem Produkt entdecken, also es ist zum Beispiel der Geschmack und Geruch ist sortentypisch. Beim Single Malt hätten wir halt die Malznoten, die Eichenfassnoten, die eventuellen rauchigen, torfigen Noten und so weiter und so fort. Wenn die Intensität des Produktes passt, wenn wir keinen Vorlauffehler haben, keinen Gärungsfehler, nicht zu viel Nachlauf und so weiter und so fort, dann wird dieses Produkt auch Gold haben. Jetzt ist es so, es können natürlich auch Fehler sein. Es kann sein, dass wir zum Beispiel, also beim Single Malt Vorlauf ist eher untypisch, dass es Fehler kommt, aber es könnte zum Beispiel ein typischer Fehler ist bei Blends oder so, dass wir dann in den Bereich aromaarm reinkommen. Das sind ja meistens Produkte, die zum Beispiel White Label mäßig im Discounter verkauft werden oder so. Die werden dann relativ günstig hergestellt. Dann wird halt ein großer Anteil an Grain Whisky verschnitten mit relativ wenig Single Malt Anteil. Und dann würde man im Panel wahrscheinlich schon in der Diskussion zu dem Ergebnis kommen, ja, das Produkt ist okay als Whisky, aber ist zum Beispiel aromaarm. Und dann würde man halt diese Aromaarmut würde man als leichte Abwertung nehmen und dann wäre das Produkt kein Silber mehr, kein Gold mehr, sondern halt nur noch Silber oder im Extremfall vielleicht sogar nur Bronze oder würde komplett rausfallen. Wir haben auch Produkte, die komplett rausfliegen, weil sie halt wirklich krasse Fehler haben. Im Whisky-Bereich selten, aber hat man durchaus mal bei den Likören oder so.
Aber wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel, weil du jetzt gerade vom Vorlauf und Nachlauf gesprochen hast, wenn ich mir jetzt da verschiedene Malt Whisky Destillerien Shot jetzt zum Beispiel mal anschaue, da haben die ja unterschiedliche Zeiten, wann sie den Vorlauf abtrennen, wann sie mit dem Nachlauf beginnen und so weiter. Ich nehme jetzt mal nur als Beispiel Laphroaig. Laphroaig hat mit 45 Minuten Vorlaufzeit, soweit ich jetzt spontan weiß, ich habe jetzt gerade keine Fakten, aber soweit ich weiß, ist es die größte Vorlaufabtrennung bei Malt Whisky in Schottland. Das heißt, die machen ja diesen Herstellungsschritt wirklich zu einem auch Charakteristikum ihres Whiskys und der Aromatik. Und kann es vielleicht auch sein, dass auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Whisky auf fachlicher und professioneller Ebene als schlecht bezeichnet, beziehungsweise dass er einen Fehler hat, Wäre es dann aber nicht möglich, dass er dem Großteil der Whisky-Fans nicht vielleicht doch schmecken würde? Also zum einen, weil sie vielleicht ja den Fehler gar nicht entdecken oder er ihnen sogar gefallen würde?
Das ist natürlich immer möglich. Also wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden und nur weil wir in dem sensorischen Panel ein Produkt so und so beurteilen, dann heißt es noch lange nicht, dass das dadurch nicht irgendwelche Fans hat oder dass es dadurch nicht jemanden schmecken kann. Also wie gesagt, da muss man schon ein bisschen diese Abstraktionsebene dann wieder vielleicht zurückgehen. Die Geschmäcker sind verschieden und wenn dir dein Whisky schmeckt, dann ist es doch vollkommen unerheblich, was irgendjemand anders sonst sagt. Ob das Produkt eine Goldmedaille hat oder ob es durchgefallen ist oder ob es deinem Kumpel schmeckt und deiner Frau wiederum nicht, das ist vollkommen irrelevant. Wenn dir dein Produkt schmeckt, dann ist das top, dann ist das wunderbar und dann soll das auch wirklich alles so sein. Jetzt ist es aber schon so, dass es Produkte auch gibt, wo man einfach sagen muss, okay, das Produkt hat einen Fehler und zwar wirklich einen objektiven Fehler. Hier ist was schiefgegangen bei der Produktion dieser einzelnen Charge und diesen Fehler kannst du dann natürlich schon identifizieren. Es ist ungewöhnlich, dass ein Fehler bei einer Prämierung aufläuft, weil idealerweise, also wenn ich ein Produkt einreiche in der Prämierung, dann prüfe ich dieses Produkt und diese konkrete Charge natürlich persönlich nochmal und reiche nur Sachen ein, von denen ich sage, okay, das ist in Ordnung, da dürfte kein Prüfer ein Problem damit haben. Aber es passiert immer mal wieder, dass Proben sozusagen mit objektiven Fehlern kommen. Um jetzt wieder auf die Kategorie Single Malt zurückzukommen, dass es hier selten Vorlauffehler und wahrscheinlich auch wenige Nachlaufproblematik geben wird. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn du ein Produkt hast, das du, keine Ahnung, 7, 10, 12, 15 Jahre in einem Eichenfass reifst, da wird kein Vorlauf mehr dabei sein. Nach 15 Jahren ist der komplett wegacetalisiert und verestert, also es können keine Vorlaufkomponenten mehr da sein. Und beim Nachlauf ist es so, dass auch nach 10, 12, 15 Jahren würde ich auch davon ausgehen, dass Nachlauf kein Problem mehr ist. Es kann sein, dass diese Acetalisierung und diese Veresterung von diesen Komponenten, dass die geschmacklich vielleicht sozusagen dir nicht mehr schmecken, aber es könnte sein, dass sie jemanden anders wieder besonders gut schmecken. Das ist ja gerade der Grund, warum beim Whisky eigentlich die Eichenfasslagerung sozusagen, warum man die macht, damit man Fehler, die eventuell bei der Gärung oder bei der Destillation passiert sind, früher, historisch, dass die glatt gebügelt werden konnten.
Ah, okay. Und wir haben jetzt relativ viel über die professionelle und die fachliche Ebene gesprochen. Lass uns mal einen Schritt zur Seite gehen und in so eine Situation reingehen, die jetzt der Whisky-Fan auch zu Hause hat, mit Freunden bei Tastings oder zu Hause auf dem Sofa. Und gehen wir mal von der Situation aus. Wir beide treffen uns und ich stelle dir ein Glas mit Scotch hin, also mit Single Malt Scotch. Und dann bitte ich dich, diesen zu bewerten, also wie er dir, also dem Stefan Penninger, dem Genussmensch gefällt, unabhängig jetzt mal von fachlichen Kriterien. Wie würdest du vorgehen, um den Whisky einzuschätzen?
Also ich habe natürlich mein sensorisches Werkzeug und wie ich das verwende, das ist immer gleich. Egal, ob ich das jetzt zu Hause mache, abends vorm Fernseher oder mit meiner Frau oder ob ich das in der Prämierung mache. Ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Also das Erste, was ich mache, ist, also wichtig ist zum einen, das Produkt in der richtigen Temperatur zu haben und das Produkt im richtigen Glas zu haben. Ich sag mal, wenn man Single Malt oder wenn man Whisky in der Speisekammer lagert, die üblicherweise ein bisschen unter Raumtemperatur sein sollte, irgendwie 16 bis 18 Grad, ist eigentlich die ideale Verkostungstemperatur für die meisten Spirituosen, auch beim Whisky so. Und beim Whisky ist es relativ einfach, da gibt es ja dieses Standardglas, dieses Glencairnglas und das ist auch zur Verkostung ideal geeignet. Das hat einen relativ breiten Bauch, das hat einen engen Kamin, der sozusagen die Aromamoleküle ziemlich zielgerichtet an die Nase bringt. Wenn du diese zwei Sachen sozusagen beachtest, dann hast du eigentlich schon mal 99% der Fehler schon ausgeschlossen. Also 16 bis 18 Grad Trinktemperatur, wie gesagt, aus der Speisekammer ist immer ein guter Anhaltspunkt und eben ein Glencairnglas oder wenn du keins haben solltest, geht zur Not auch ein Grappaglas oder irgendwas, was ein bisschen so langstielig und einen Kamin hat. Dann rieche ich in dieses Produkt rein und dann, wie gesagt, konzentriere ich mich erstmal auf die Primäraromen, also erstmal beim ersten Reinriechen so Generalüberblick, beim zweiten Reinriechen Generalaromen, okay, was habe ich in Sachen Vanille, Karamell, was habe ich eventuell jetzt auch, Banane, grüner Apfel, diese ganzen typischen Aromen, die man aus der Gärung der Malz oder der Malzmeische oder der Malzwürze hat und aus der Destillation und dann eben aus der Fasslagerung. Und dann eventuell fällt mir was auf, okay, dieser Whisky zum Beispiel, der ist leicht getorft, der hat, keine Ahnung, leicht würzige Noten, der hat Noten, die vielleicht sogar in Richtung Sellerie oder so reingehen, oder es ist ein stark getorfter, der richtig schon so, keine Ahnung, Teer, Schiffsdiesel, Lagerfeuer oder so geht. Und dann konzentriere ich mich auf das und dann, wenn ich sozusagen ich rede jetzt viel länger drüber, als das tatsächliche Riechen dauern würde. Wenn ich quasi den Geruchseindruck aufgenommen habe, dann lege ich mir halt eine gewisse geringe Menge auf die Zunge. Ich sage immer, so eine typische Größe von 2 cl, also sozusagen das klassische deutsche Stamperl, das würde 3-mal so auf meine Zunge passen. Es soll nicht zu wenig sein an Produkt, es soll aber auch nicht zu viel sein. Dann lasse ich das ein paar Sekunden auf meiner Zunge. Ich bewege es gerne nochmal mit der Zunge, ein bisschen im Mundraum hin und her. Wenn sozusagen sich die Geschmacksknospen ein bisschen an den Alkoholgehalt gewöhnen und das Produkt auch durch den Speichel ein bisschen runter verdünnt wird, ist das meistens gut für die sensorische Aufnahme, also sozusagen für das Schmecken. Und dann geht es beim Schmecken wieder genauso weiter eigentlich wie beim Riechen. Beim Schmecken muss man nur ein bisschen eingrenzen, dass das, was wir als Geschmackseindruck sozusagen verbal beschreiben, ist ja auch zu 80% ein retronasaler Geruchseindruck, weil dieses sozusagen diese primär Geschmacksknospen süß, sauer, salzig, bitter, Umami und eventuell Fleischkomponenten, das ist ja was sozusagen in dem Produkt relativ wenig filigran ausgeprägt ist. Das, was wir sozusagen als Geschmack einer Spirituose wahrnehmen, ist eigentlich der retronasale Geruchseindruck, wenn sozusagen aus dem Mundrachenraum wieder Aromakomponenten über die Luft in den Nasenraum hochgehen und dieser Gesamteindruck aus Zunge und retronasaler Geruchseindruck ist das, was wir als Geschmack wahrnehmen.
Und machst du das alles so bei 16 bis 18 Grad?
Ja, man beginnt mit 16 bis 18 Grad, weil wenn das Produkt einmal auf der Zunge liegt, hat es ja sehr, sehr schnell 24, 28 Grad. Ja, das erwärmt sich schnell. Der Grund, warum man diese 16 bis 18 Grad hat, ist vielleicht auch nochmal kurz darauf einzugehen. Also ein Produkt sollte nie zu kalt versucht werden, weil wenn du das Produkt zu kalt auf die Zunge legst, dann betäubt es ein bisschen deinen Geschmackseindruck und du wirst nicht alle filigranen Noten aus dem Produkt wahrnehmen können. Andererseits, wenn du es halt zu warm auf die Zunge legst, dann sozusagen bist du auch außerhalb des optimalen Geschmackserfassungsbereichs. 16 bis 18 Grad ist quasi bei fast allen Spirituosen der ideale Verkostungsbereich. Es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar sehr, sehr geschmacksintensive Spirituosen, keine Ahnung, Anisees oder Kräuterspirituosen oder so, die kann man durchaus auch mal kühler probieren. Aber wärmer als 20 Grad würde ich nicht empfehlen.
Gut, aber die meisten Whisky-Fans, denke ich mal, haben es jetzt im Wohnzimmer oder im Whisky-Zimmer oder Arbeitszimmer, haben es jetzt im normalen Schrank, der in einem Zimmer steht, das normal beheizt ist. Findest du dann, diese Whiskys kommen tendenziell zu warm ins Glas?
Die kommen auf jeden Fall zu warm ins Glas. Allerdings ist das die Frage, ob das den Trinker stört oder nicht. Also beim Genuss einer Spirituose ist ja das Setting ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich in meinem Arbeitszimmer oder in meinem Ledersessel oder, keine Ahnung, mit Freunden im Irish Pub oder so bin, dann ist dieser Gesamteindruck, dieses gesamte Setting definiert ja auch dein Erlebnis Spirituosenverkostung. Und dementsprechend kann das Produkt dann auch gern mal 2-4 Grad zu warm sein. Hauptsache, du findest es gut und ja, du bist glücklich und harmonisch sozusagen in deiner jetzigen Situation. Umgekehrt, wenn wir Qualitätsprüfungen oder so machen, da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir in sterilen Räumen sind, dass wir keine großen anderen sensorischen Eindrücke haben, damit wir uns eben möglichst stark nur auf die Spirituosen konzentrieren können und nicht irgendwie abgelenkt werden.
Aber ich sehe da jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen das Problem, wenn du sagst, 16 bis 18 Grad ist optimal, so im normalen Whisky-Genussbereich, wie du und ich das jetzt zu Hause machen und der Zuhörer dann auch zu Hause macht, da lässt du ja viele Whiskys, oder viele Whiskys werden ja dadurch auch vor allem komplex, indem du sie eingießt, 2 bis 4 cl, und dann atmen lässt. Manche eine halbe Minute, manche 3, manche 4, manche 5 Minuten. Und derzeit nehmen sie ja sowieso Raumtemperaturen. Also vielleicht nicht gerade Raumtemperatur, aber definitiv werden sie wärmer als 16 bis 18 Grad.
Sie werden ein bisschen wärmer werden, ja. Genau. Also diese 16 bis 18 Grad, da ist das schon ein bisschen reingerechnet. Also idealerweise, wenn ich jetzt wirklich super, super nerdig unterwegs wäre und meine teuersten Whisky ideal lagern wollte, dann würde ich mir so einen Weinkühlschrank zulegen, würde den auf die Rotweinfunktion stellen, die halt eben genau 16 Grad Temperatur hat, und das wäre ideal, weil du nimmst das Produkt mit 16 Grad aus dem Kühlschrank, aus dem Weinkühlschrank raus, schenkst ein, lässt ihn ein bisschen atmen, und bis du ihn dann auf der Zunge hast, dann hat er 18 Grad, 19 Grad, vielleicht 20 Grad, was immer noch völlig okay ist. Aber der größte Fehler, den ich immer sehe, und es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, warum das so ist, ist, dass man Spirituosenflaschen irgendwie hoch oben ins Regal hinstellt. Im Wohnzimmer, auf die Wohnzimmerwand oder so, auf die Wohnwand obendrauf oder in der Küche, überhalb vom Ofen, das ist das Allerschlimmste.
Da staut sich die Wärme.
Da staut sich die Wärme, genau. Okay. Und da steht die Flasche halt Jahr und Tag bei irgendwie 24, 26, 28 Grad. Also erstens sorgt es dafür, dass natürlich über diese ganze Länge der Lagerdauer natürlich die Aromen degenerieren. Nicht am Anfang, aber je leerer das die Flasche wird, umso mehr Sauerstoff kommt rein, und je wärmer das Produkt ist, umso schneller treten diese ganzen chemischen Alterungsprozesse ab, und wenn du halt ein Produkt bei 26 Grad lagerst, dann haben sich die Aromen halt in der doppelten Zeit verändert, wie wenn du es zum Beispiel bei 20 Grad hättest. Also ich sage nicht, dass das zwangsläufig schlecht sein muss. Also ich kenne auch Leute, die seit fast 2 Jahren an derselben Flasche Whisky noch rumtrinken. Ich weiß, dass die auf jeden Fall anders schmecken wird, als sie mal geöffnet worden ist. Aber es schmeckt ihnen immer noch, und das ist ja die Hauptsache. Das Produkt soll ihnen schmecken. Aber nochmal zurück. Also wie gesagt, der größte Fehler ist, eine Flasche irgendwie erstens im direkten Licht und zweitens zu warm zu lagern. Ich weiß aber auch, warum man das macht, weil man will natürlich seine Schätze auch ein bisschen herzeigen. Das ist bei mir ganz genauso. Ich habe natürlich meinen Everyday Whisky, der steht bei mir natürlich auch nicht in irgendwie einem Rotweinschrank irgendwo im Keller oder so, sondern der steht bei mir natürlich auch in der Küche, weil ich den jeden zweiten Tag brauche. Aber wenn ich jetzt ein ganz tolles Produkt habe, wo ich wirklich sage, okay, ich freue mich, jetzt ist irgendwie eine tolle Gelegenheit, oder zum Beispiel meine Frau hat mir einen sehr, sehr leckeren 30-jährigen Single Malt damals auf meinen 30. Geburtstag gekauft, und den trinke ich natürlich nur zu ganz speziellen Anlässen. Und den habe ich halt, wie gesagt, in der Speisekammer stehen. In der Speisekammer ist es relativ dunkel, da ist es lichtgeschützt, und die Speisekammer ist halt ein bisschen kühler als jetzt zum Beispiel das Wohnzimmer oder die Küche. Und das ist eigentlich, sage ich mal, das ist eigentlich der ideale Lagerort für so Spirituosen, die man zu Hause verkosten will.
Und, trinkst du den dann pur oder versetzt du den auch mal mit einzelnen mit Tropfen Wasser oder mit mehr Wasser?
Das kommt darauf an. Normalerweise alles, was unter 46% Alkohol ist, trinke ich immer pur. Also da fange ich jetzt nicht damit an, Wasser reinzutropfen und zu erwarten, wie sich da irgendwelche Aromen öffnen oder so. Aber zum Beispiel, ich habe gestern wieder einen Fassstärke-Whisky geschenkt bekommen, den habe ich dann verkostet. Ja, wenn du ein Produkt mit 56% auf die Zunge legst, das ist einfach, die Alkoholschärfe ist dann so dominant, dass sie halt auch wirklich von der Aromatik ablenkt. Und wenn ich quasi einen Cask Strength Whisky bekomme, dann mische ich den eigentlich prinzipiell mit, ja, sagen wir, ein Fünftel bis ein Viertel Wasser runter, dass es so grob im Bereich 40 bis 45 Volumenprozent drin ist. Also ich fange da jetzt nicht an mit Pipettieren.
Das wollte ich gerade fragen. Also gibst du tröpfchenweise dazu oder gibst du einfach mal ein, zwei gute Schlücke dazu?
Vielleicht nicht ein, zwei Schlücke, aber ich schätze das immer so grob ab. Also wenn ich ungefähr 2 Cl in ein Glas einschenke und es ist 56%iger Single Malt, dann weiß ich halt, okay, ich gebe noch 3-4 Millimeter in diesem speziellen Glas dazu, und dann weiß ich, dass ich irgendwo zwischen 40% und 45% drin sein werde. Ich will nicht unter die 40% gehen, weil es hat einen Grund, warum 40% der Mindestalkoholgehalt ist von Whisky, und ich will meinen Whisky halt auch nicht auf 30% runterverdünnen oder so. Das wird dem Produkt einfach nicht gerecht werden. Andererseits, wie gesagt, 56% pur zu trinken, halte ich aus Genusssicht auch nicht für ideal.
Ja, natürlich, weil dein dein Mund, deine ganze Sensorik muss mit dem Alkohol klarkommen. Wobei ich jetzt sagen muss, wir haben jetzt vor einiger Zeit die bei uns im Alpha Spirits Whisky Club die Revisalt-Abfüllung von Bruichladdy auf den Weg gebracht. Und ich hatte jetzt letztens auch wieder das Sample verkostet. Das hat über 65 Volumenprozent. Und ich muss echt sagen, klar, es ist Hammer. Also wenn du den trinkst, du merkst wirklich, wie intensiv würde welchen extremen Einfluss Alkohol auf deine Schleimhäute und auf deine Sinne und auf deine Zellen hat. Aber ich muss echt sagen, der war so toll, dass ich echt kein Bedürfnis hatte, den runter zu verdünnen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Samples davon probiert. Ich habe den noch nicht verdünnt probiert, weil der mich so umhaut bei 65 Volumenprozent. Aber klar, ich muss schon die ein oder andere Technik auspacken, um da noch Luft zu bekommen. Aber es macht halt einfach riesen Spaß, unverdünnt. Und weil ich das jetzt gerade angesprochen habe mit 65 Volumenprozent oder du auch von über 50 Volumenprozent hast, dass wir reden ja von Spirituosen, von Whisky, von einem Produkt, was ultra viel Alkohol hat. Also mindestens 40 Volumenprozent, was eigentlich schon wirklich eine Hausnummer ist, wenn man bedenkt, dass 40% des Inhalts der Flasche wirklich reines Ethanol ist. Und da ist es ja, gibt es ja das eine Brennen, also gutes, ich nenne es jetzt mal gutes alkoholisches Brennen und schlechtes alkoholisches Brennen, also sogenannte Good Burn versus Bad Burn. Wie kann man am besten einschätzen, ob die Schärfe nun rein vom hohen Alkoholgehalt kommt und der Whisky also ein handwerklich tolles Produkt ist oder ja, einfach nur Fusel, bei dem man froh ist, nicht zu erblinden? Gibt es da Vokabular dafür?
Ja. Also das eine ist mal, wir sprechen schon immer von der gewissen alkoholischen Schärfe und das ist halt, wie du schon gesagt hast, beim 65-prozentigen Fassstärke-Whisky ist es halt wirklich ein großer, großer Teil, weil 65% Ethanol in einer Alkohol-Wasser-Mischung auf der Zunge halt einfach schon in den schmerzenden Bereich reingeht und das bezeichnen wir als die alkoholische Schärfe. Aber das ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es ja nur die Schärfe des Ethanols. Wir haben aber noch viele, viele andere alkoholische Verbindungen in einem Brand, wie zum Beispiel Whisky. Wir haben, wir haben leichtflüchtige Komponenten, wir haben verschiedene andere Gärungsnebenprodukte, die verschiedenen Propanole, Butanole, Ketone, am Schluss langkettige Fettsäureester und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man jetzt sozusagen so einen klassischen 12-jährigen Single Malt durch einen Gaschromatographen schickt, dann hat man da, keine Ahnung, bestimmt 30, 40 verschiedene Peaks für verschiedene alkoholische Komponenten, die da drin sind. Und jede dieser alkoholischen Komponenten kann in ihrer Mengenkonzentration in diesem Whisky noch einen Schärfereiz auslösen. Und dann wird es ganz, ganz schwierig zu sagen, ob das jetzt alkoholische Schärfe ist oder ob das sozusagen die Schärfe ist von, keine Ahnung, irgendeinem langkettigen Fettsäureester, der jetzt hier in diesem speziellen Whisky sehr dominant ist. Also ich erkenne die klassische Ethanol-Alkoholschärfe problemlos in jedem Produkt. Und ich kann dann auch sagen, okay, ich habe hier eine Schärfe auf der Zunge, die kommt aber nicht vom Alkohol. Ganz, ganz anfällig sind hier übrigens Gin- und Wacholder-Spirituosen, weil wir haben in den Wacholder-Zapfen haben wir auch ganz viele unterschiedliche Wacholder-Öle und Wacholder-Harze, die auch einen ganz, ganz starken Schärfe-Eindruck auf der Zunge hinterlassen können, wenn die nicht richtig abgetrennt sind. Und deswegen kann man immer unterscheiden, okay, ein Produkt kann alkoholscharf sein und diese alkoholische Schärfe kann auch von hohem Ethanolgehalt kommen. Es kann aber auch beim 40-prozentigen Gin kann ein sehr starker Schärfeeindruck dabei sein, der aber mit dem Alkohol oder mit dem Ethanol selbst wenig zu tun hat.
Okay, das ist interessant. Und lässt du dann generell, weil wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen und das ist jetzt auch beim Thema Alkohol ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, lässt du dann deine Spirituosen jetzt rein aus Genusszwecken, nicht bei der Prämierung, sondern rein aus Genusszwecken dann ruhen und atmen?
Ja, und ich schaue mir das aber auch im Zeitverlauf an. Also ich habe zum Beispiel Bei unserem Rum, beim Graphit-Rum habe ich das gesehen, dass der sehr stark davon profitiert, wenn er ein bisschen stehen kann, ein bisschen atmen kann, wie du es schon genannt hast. Und vor allem, wenn ich den aus einem Glas genieße, das ein bisschen weiter ist als das klassische Glencairn-Glas, sondern wenn ich den fast, also ganz platt formuliert kann man sagen, wenn ich den Rum in ein Weißweinglas reingebe, kann er viel, viel mehr Sauerstoff in kurzer Zeit noch ein bisschen aufnehmen und wird dadurch schon noch ein bisschen angenehmer und ein bisschen runder beim Genuss. Und das Schöne ist aber, du kannst einen Whisky oder einen Rum oder so, du kannst ihn einfach mal einschenken, dann probierst ihn und dann lässt ihn halt einfach nochmal 2-3 Minuten stehen. Dann probierst du nochmal und lässt nochmal 2-3 Minuten stehen und dann probierst du nochmal. Und dann siehst du ja schon, wie sich das dann verändert im Laufe der Zeit. Ich meine, das ist ja das Schöne und das Tolle an unserem Hobby und an der Sensorik. Du hast ja das Werkzeug und alles, was du brauchst, immer dabei. Also du kannst immer und ständig und jederzeit Sensorik üben und Sensorik genießen und du kannst eben auch Zeitverlaufssachen und so weiter immer machen. Wie gesagt, schenk dir einen Whisky ein, probier ihn sofort nach dem Einschenken, probier ihn nach 2 Minuten, probier ihn nach 5 Minuten und du siehst schon, okay, entwickelt er sich zum Guten oder zum Schlechten oder gar nicht.
Und wir hatten jetzt verschiedene Punkte, die dem Whisky-Fan helfen bei der Verkostung. Also wir hatten es atmen lassen, wir hatten Wasser dazugegeben, wir hatten noch, du hast auch die verschiedenen Gläser angesprochen. Wenn wir jetzt aber mal wirklich, also gehen wir mal davon aus, diese ganzen Komponenten haben wir jetzt, also der Whisky ist im Glas, der Whisky hat auch schon geatmet, wir haben vielleicht ein paar Tropfen Wasser dazugegeben, vielleicht auch nicht und wir möchten jetzt anfangen zu verkosten. Welche konkreten Tipps und Techniken würdest du einem Whisky-Fan empfehlen, um möglichst viel Aromen in seinem Whisky zu entdecken?
Techniken. Nun ja, also das A und O ist Übung, Übung, Übung. Also da reden wir noch mal
meinst du damit viel trinken? Oder?
Prinzipiell ja, aber wie gesagt, um sensorische Geschmackseindrücke zu haben, musst du ja nicht schlucken, musst du ja nicht trinken, obwohl wir brauchen jetzt ja nichts vorlügen. Also wenn wir Whisky genießen, dann schlucken wir den natürlich auch. Das ist halt einfach mal, das ist unserem Hobby oder unserer Leidenschaft einfach mal inhärent, dass wir mit Alkohol zu tun haben. Jeder sollte wissen, dass Alkohol prinzipiell nichts Gutes ist, sondern prinzipiell ungesund ist und dass wir mit diesem Ungesunden halt sozusagen leben müssen. Also ich rufe jetzt nicht zum Alkoholgenuss auf, aber ich sage schon ganz klar, wenn du ein besserer Sensoriker werden willst, dann musst du natürlich auch die Sensorik trainieren, wie alles andere. Also wenn du länger laufen willst, musst du halt laufen gehen, musst du joggen gehen. Und wenn du länger, keine Ahnung, irgendwas anderes machen willst, dann musst du das häufiger machen. Und das ist bei der Sensorik ganz genauso wie, keine Ahnung, im Sport oder bei Denksportaufgaben oder so.
Aber der Punkt ist ja, wenn ich jetzt, weil du jetzt gerade Laufen angesprochen hast, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal Basketball oder Fußball, da werde ich auch nicht nur ein besserer Fußballer oder Basketballer, weil ich viel spiele, sondern ich werde dann richtig gut, wenn ich jetzt auch zum Beispiel einzelne Gliedmaßen besonders stark, zum Beispiel im Fitnessstudio oder durch bestimmte Beinarbeit separat trainiere, um sie dann auf dem Feld wieder anzuwenden. Ist es dann hier beim Whisky nicht auch so, dass ich zwar besser werde, wenn ich jetzt hier mal einen Speyside Whisky verkoste, dann mal einen Islay Whisky und so weiter und mich darauf fokussiere? Klar werde ich dadurch besser, aber ist es dann nicht teilweise auch besser, diese einzelnen Aromen zum Beispiel in Naturprodukten oder so oder in meinem Alltag versuchen zu analysieren oder wirklich mit System zu analysieren, um sie dann in einem Whisky wieder zu entdecken?
Es ist natürlich nicht alles, was hinkt, ist im Vergleich und deswegen, wenn wir diese Analogien zum Sport oder zum Joggen ziehen, das hilft uns halt nur so und so weit. Also üben, 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 damit meine ich natürlich, dass man möglichst viele unterschiedliche Produkte verkostet und die unterschiedlichen Dimensionen, die sozusagen jetzt zum Beispiel Whisky annehmen kann, dass man die in seinen verschiedensten Ausprägungen mal genießt. Das bedeutet ja nicht, dass man sozusagen jetzt explizit das trainieren muss oder einen Sensorik-Workshop machen muss oder so. Was ich sozusagen jetzt mal den Hörern und den Whisky-Trinkern an die Hand geben würde, ist, dass man es zum Beispiel auch gerne mal in der Gruppe macht, in der Gruppe verkosten. Das ist auch was ganz was Tolles. Das machen ja auch viele Whisky-Clubs und so weiter und so fort. Und dann bespricht man zusammen ein Produkt und jeder kann dann sagen, okay, mir schmeckt es so und ich schmecke das raus und ich schmecke jenes raus. Weil Sensorik ist ja, ich habe es vorhin schon angemerkt, es ist einerseits natürlich das sensorische Können auf Zunge und in der Nase und das andere ist halt das semantische Können, dass du dem Geschmackseindruck einen Begriff oder mehrere Begriffe zuordnen kannst. Und das ist auch was, was man üben kann. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ob man es jetzt vergleicht mit Geschmäckern oder Gerüchen in der Natur oder in so standardisierten Sets. Also Gerüche in der Natur und in anderen Lebensmittelprodukten, das kann ich nur bejahen, dass man sozusagen Geschmackseindrücke, die man in Spirituosen hat, dass man die mit umgangssprachlich mit was vergleicht, das man vielleicht in der Natur oder draußen oder mit anderen, keine Ahnung, Kulinarik oder in anderen Getränken hat. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich dieses Vokabular aneignet, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt da Gärungsnebenprodukte, die zum Beispiel ganz typisch beim Bourbon zum Beispiel diese grüne Apfelnote. Es gibt ja diese auch diese ganzen, wie nennt man es, diese Testkits oder diese, ja, diese genau, Geruchskits. Nosing-Kits. Genau, die Nosing-Kits, genau. Die muss ich jetzt persönlich sagen, und ich kenne auch keinen, der keinen von den Profis, der so etwas benutzen würde. Die gaukeln einem eine gewisse Geruchswelt vor, die so eigentlich in der Natur nicht existiert. Weil diese ganzen Nosing-Kits mit Hydrolaten oder mit Ölen oder mit Aromenauszügen arbeiten, die entweder künstlich hergestellt sind oder so stark aus natürlichen Komponenten isoliert sind, dass es nur noch Primäraromen sind.
Also die bei weitem nicht die Komplexität auch, der Naturprodukte
genau,
haben.
Genau, wir schmecken aber halt einfach nicht einzelne Primäraromen in den Whiskys oder in den Spirituosen, sondern wir haben immer extrem breite Mischungen. Und natürlich kann es helfen, wenn man zum Beispiel weiß, okay, das ist jetzt Benzaldehyd und Benzaldehyd ist halt dieser typische Steinobst-Mandelton, Marzipanton, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einem Zwetschgenbrand reinrieche und ich rieche halt da diesen Marzipanton, dann kann ich halt sagen, oh, das ist Benzaldehyd. Aber was hat mir das gebracht in Bezug auf die Einordnung einer Spirituose? Also ich halte von diesen Nosing-Kits tatsächlich gar nichts und ich kenne auch niemanden, der Profi ist, der mit sowas arbeitet. Aber ich kenne, dass die natürlich gibt und in einer gewissen Weise, wenn man noch gar keine Ahnung von einem Sinn, das kann man so auch nicht sagen, Entschuldigung, also wenn man sich noch extrem schwer tut, Gerüche und Geschmäcker zu beschreiben, dann kann so ein Nosing-Kit mal ganz nett sein. Aber es sollte, ich würde es nicht als Werkzeug oder so nehmen, mit dem ich übe, um danach meine Sensorik im Whisky zu trainieren. Dazu sind die Produkte einfach viel zu komplex und auch viel zu schön, als dass ich sie mit simplen Primäraromen vergleichen würde.
Also ich höre da jetzt bei dir raus, also lieber bewusst zum Beispiel an Ananas essen, Ananas riechen, an Holz, an Vanille und so weiter, sich einfach diese
genau,
Naturprodukte
oder
bewusst riechen
Apfel
und essen.
Genau, an einem Apfel beißen, an einem Apfel reiben und riechen, das ist einfach, das ist die Analogie, mit der du am Schluss arbeiten wirst und nicht irgendein Cis-Sex-Aldehyd, das halt auch die grüne Apfel-Charakteristik hat oder so.
Ja, und ich glaube, wenn es ist sehr interessant, das alles zu verstehen, auch mit den ganzen Molekülen. Aber das nimmt, finde ich, zu einem gewissen Grad irgendwann dem Whisky auch seine Mystik.
Ja, also kann man nur unterschreiben, weil ich habe es schon gesagt, ein Whisky oder eine Spirituose ist einfach mehr als nur eine Mischung von verschiedenen Aromamolekülen und Alkoholen. Und also klar, objektiv ist es das. Also ich meine, ein Whisky ist es, aber wir trinken ihn doch nicht deswegen, sondern wir trinken ihn aus anderen Gründen. Weil er uns der Genuss von Whisky und der Genuss von Spirituosen
zusammenbringt.
Setzt uns ein bisschen, genau, also erstens mal zusammen und zweitens bringt er uns in eine andere Welt. Und ich meine es jetzt natürlich nicht sozusagen die alkoholische Wirkung, dass man rauschig wird oder so, sondern der versetzt uns einfach in eine andere Stimmung. Wir haben wir haben Gerüche und Geschmäcker, die wir so in unserem normalen Leben, in unserer normalen Welt nicht haben. Und abends im Kreis meiner Freunde probiere ich das gerne und rieche und schmecke was anderes. Und das erinnert mich an was. Gerüche und Geschmäcker sind sehr, sehr stark mit Emotionen verbunden. Und diese Emotionen können sein, keine Ahnung, an irgendwie ein Event. Also jetzt nicht irgendwie eine Party oder so, sondern einfach nur, ich war an dem und den Tag mit den und den Freunden zusammen und da haben wir diesen und jenen Whisky getrunken. Oder ich war in Schottland und ich war bei dieser Brennerei, deren Produkte ich jetzt gerade verkoste. Oder ich war bei dem Obstbrenner am Bodensee. Oder ich war dort und dort und habe das und das. Und daran erinnert mich dieses Produkt jetzt. Und das ist dieses sozusagen, Whisky ist eigentlich immer, oder auch Spirituosen sind eigentlich immer nur Schlüssel hin zu anderen Emotionen. Und das ist das, was ich aber finde, warum das auch so schön ist. Weil sie uns Welten eröffnen, die sozusagen, ich will jetzt nicht überpathetisch wirken, aber sie sind einfach ein Türöffner, einfach ein bisschen auch in die Fantasie.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Aber bevor jetzt die Episode zu Ende ist, also wie gesagt, es ist ein schöner Schlusssatz, aber bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, wollte ich dir noch eine Frage stellen, und zwar, wenn du einem Whisky-Fan genau einen Tipp, also du, sag mal, du hast jetzt einen Whisky-Fan vor dir, der vielleicht schon ein paar Whiskys getrunken hat oder vielleicht auch noch gar keine Whiskys getrunken hat, und er dich um einen Tipp bzw. eine Technik bittet, die du ihm mit auf den Weg geben könntest. Was hat dir da in deiner beruflichen Laufbahn bisher so am meisten geholfen? Also was hat dir am meisten geholfen, so wirklich Aromen aus einer Spirituose herauszuziehen und zu entdecken?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ich versuche es. Also am meisten, muss ich ganz offen sagen, am meisten hat mir natürlich mein Edelbrand-Sommelier-Ausbildung gebracht, aber das waren halt auch 4 Wochen Intensivausbildung. Das ist nichts, was ich so jetzt ad hoc jemanden, der vielleicht sogar noch Einsteiger ist, wo ich sagen könnte, und das ist der heilige goldene Gral, mach das und alles wird gut.
Ja, aber so als einzelne Technik, also zum Beispiel achten drauf aufs Retonasale, was du vorhin angesprochen hast, also zuerst den Mund ein bisschen erwärmen, dann ausatmen, also irgend so eine konkrete Technik.
Ja, also ich hab's ja, glaube ich, schon erwähnt, also einfach erst riechen, dann schmecken. Erstmal reinriechen, Geruchseindruck auf sich wirken lassen, dann vielleicht reinriechen, okay, was finde ich interessant, und wenn man den Geruch dann, also gerne auch mal wieder absetzen und das 2-3 Mal machen, lass dir richtig Zeit mit dem Produkt, und wenn du 2-3-4 Mal reingerochen hast, 5 Mal reingerochen hast und denkst, okay, jetzt habe ich den Geruch dieser Spirituose aufgenommen, dann legst du dir einfach eine gewisse mittelgroße Menge auf die Zunge und dann schmeck einfach mal nach, was schmeckt dieses Produkt. Und dann auch hier 2-3 Mal 10 Sekunden vielleicht im Mund lassen, dann runterschlucken und dann schauen, okay, wie lang bleibt jetzt dieser Geschmackseindruck eigentlich da? Ist es ein Produkt, das relativ schnell wieder weg ist? Ist der Geschmack, keine Ahnung, nach 5 Sekunden ist so, wie wenn nichts wäre? Oder ist es so, dass ich nach 5 Minuten immer noch denke, boah, Hammer, geil, schmeckt immer noch nach dem Ding? Und dann ist eigentlich für den Einsteiger, sage ich mal, das wäre mein Tipp, wie man an so Spirituosen zu verkosten rangeht. Zuerst riechen, dann schmecken, dann ein bisschen den Gesamteindruck und den Nachklang auf sich wirken lassen. Und dann nach ein paar Minuten kannst du sagen, okay, wie hat mir diese Probe, diese Spirituose jetzt insgesamt gefallen? In ihrem Zusammenspiel aus Geruch und Geschmack und Nachklang und Anhall und Harmonie.
Stefan, wir sind jetzt bei circa einer Dreiviertelstunde. Das waren wirklich sehr, sehr interessante Infos. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe einiges Neues dazugelernt. Und von daher möchte ich mir nochmal vielen Dank für deine Zeit bedanken und die Gelegenheit für die Episode.
Ja, jederzeit wieder. Also ich bin ja gerne Gast bei dir und ich rede ja gerne über unser gemeinsames tolles Hobby. Und ich finde es auch ganz toll, wenn es viele Leute hören, wenn es auch viele Whisky Kenner und Whisky-Liebhaber zusammenbringt, weil ich meine, wie gesagt, es ist ein Hobby und es ist ein schönes Hobby, das Leute zusammenbringt, und wenn man darüber ein bisschen fachsimpeln kann, dann ist das doch das Schönste von der Welt, oder?
Definitiv, absolut. Stefan, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald.
Ja, danke. Jederzeit wieder.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Stefan Penninger. Er ist Edelbrand-Sommelier, Whisky-Produzent und Qualitätsprüfer für Spirituosen. Wir sprachen dabei über verschiedene Verkostungstechniken und die Arbeit als professioneller Tester verschiedener Spirituosen. Um keine der folgenden Episoden mehr zu verpassen, hilft es dir, wenn du den Whisky-Podcast von Eifer Spirits jetzt in deiner Podcast-App abonnierst. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp.